Ganz herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und in der Vorbereitung auf diesen zweiten Advent, denke ich, hat Gott mir ein spannendes Thema geschenkt. Wie stellt Gott sich zu seinen Versprechen? Wie stellt Gott sich zu seinen Versprechen? Ich denke, dass wir uns immer wieder fragen auch, wie können wir so beten, dass Gott uns hört? Dass er das macht, was wir wollen, oder? Genau so. Wie ist die Formel, dass wir so beten, dass er nicht mehr anders kann, oder? Ich mag mich erinnern, als ich im Kindergarten war, war da ein Mädchen. Und die hieß Silvia Hacki. Und Silvia Hacki ist mir etwas auf den Nerv gegangen. Weil wenn sie etwas wollte, das ich hatte, hat sie mir immer wieder gesagt, wenn ich bitte sage, dann muss man es geben. Also wenn ich bitte sage, dann muss es mir geben. Und ich denke, dass wir so auch manchmal mit Gott am Dealen sind. Was meinst du, es wäre doch praktisch, wenn wir diese Formel kennen würden, oder? Wo wir einfach sagen, wenn wir so und so beten, oder wenn wir so lange beten, oder wenn wir auf die Knie gehen, oder wenn wir diese Worte machen, dann muss Gott uns hören. Ich selber bin auch davon betroffen. Manchmal wüsste ich das auch gerne. Manchmal habe ich Anliegen, da denke ich, lieber Gott, du musst jetzt etwas machen, sonst bin ich verloren. Ein Beispiel, ich habe einen kaputten Flugzeugmotor, der gemacht werden müsste und der Kostenvoranschlag war 39.000 Franken und jetzt ist er auf über 50.000 Franken und ich habe weder das eine noch das andere. Und ich habe mich gefragt, wie könnte ich jetzt beten, dass Gott da erhört, oder? Würde es helfen, wenn ich einige Tage faste dafür? Oder soll ich mich in ein Kloster zurückziehen? Oder wie könnte Gott mir ein Zeichen geben, dass es vorwärts geht? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, und ich habe ein gutes Jahr darüber nachgedacht, ist es mir ganz groß geworden, dass Gott mir nicht einfach einen Sponsor schickt, der da 50.000 schnell rauszahlt. Dann könnte ich ja sagen, ich hätte geglaubt und ich habe gar nicht geglaubt dafür. Ich habe nur gebetet und dann ist der Sponsor gekommen. Glaube ist das nicht. Ich weiß, dass Gott möchte, dass der Motor irgendwann mal wieder für irgendjemand bereit ist. Aber er möchte auch meinen Glauben. Und ich könnte einfach erwarten, dass Gott irgendeine Lösung schenkt. Aber ich glaube, Gott möchte auch, dass wir im Glauben handeln. Ich komme später noch einmal auf dieses Thema zurück. Wir möchten aus dem Lukas-Evangelium, erstes Kapitel von Vers 1 an lesen. Es ist die Weihnachtsgeschichte, so wie Lukas das aufgeschrieben hat. Und ich habe das, als ich das gelesen habe, ist mir das richtig groß geworden, wie präzis dieser Lukas das gemacht hat, wie er das aufgeschrieben hat. Schon viele haben es unternommen, über das, was unter uns geschehen und in Erfüllung gegangen ist, einen Bericht abzufassen. Das heißt, Lukas nimmt Bezug und sagt, es haben schon einige versucht, die Erlebnisse um Jesus Christus genau aufzuschreiben. Und wir haben das versucht, so gut wir das gekonnt haben. nach der Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeuger und Diener des Wortes waren. So beschloss auch ich, nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen war, es der Reihe nach für dich aufzuschreiben, verehrter Theophilus, damit du die Zuverlässigkeit der Lehre erkennst, in denen du unterrichtet wurdest. Das heißt, Lukas hat sich Zeit genommen. Er war so eine Mischung zwischen Wissenschaftler und Detektiv. Er hat versucht herauszufinden, wie war das damals ganz genau. Und darum beginnt die jetzt folgende Geschichte viel, viel früher, als wir erwarten würden. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung des Abisha. Der hatte eine Tochter aus dem Geschlecht Aarons zur Frau und ihr Name war Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott, da sie ihren Weg gingen in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also, tolles Ehepaar, oder? Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon betagt. Also etwas älter. Und es geschah, als seine Abteilung an der Reihe war und er seinen Priesterdienst vor Gott verrichten sollte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn hinein. Und die ganze Volksmenge aber betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Für mich sehr interessant aus dieser Stelle auch, dass der Engel das ganz genau beschreibt. Er sagt: Deine Frau wird dir einen Sohn, keine Tochter, und nicht eine andere Frau, sondern deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Und dann sagt er auch noch gleich, wie der heißen soll: Johannes. Das war sehr unüblich, weil normalerweise hatte der erstgeborene Sohn immer den Namen des Vaters. Und jetzt geschieht da etwas ganz anderes. Und Freude und Jubel wird dir zuteil werden, und viele werden sich freuen über seine Geburt. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, und Wein und Bier wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er erfüllt vom Heiligen Geist. Und viele von den Söhnen und Töchtern Israels wird er zurückführen zum Herrn. Das heißt, schon hier ist die Berufung über seinem Leben. Er wird ein Evangelist sein. Er wird ein Bote Gottes sein. Er wird die Menschen zurückführen zum Herrn, ihrem Gott. Und er wird ihnen, und er wird vor ihm hergehen in Elias Geist und Kraft, um die Herzen der Väter zu den Kindern zurückzuführen und ungehorsam zur Gesinnung gerechter, um dem Herrn ein wohlgerüstetes Volk zu bereiten. Zacharias sagte zum Engel: Woran soll ich das erkennen? Ich bin alt und meine Frau ist schon betagt. Ach, jetzt wird es spannend, oder? Was hätten wir gerne für einen Beweis, oder? Der Engel antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich wurde gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Und jetzt sollst du stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, da dies geschieht, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast. Die Erfüllung, die in Erfüllung gehen wird zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht mehr reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hat. Er gab ihnen nur Zeichen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Priesterdienstes zu Ende waren, dass er nach Hause zurückkehrte. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Und sie zog sich für 5 Monate zurück und sagte: Dies hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er darauf bedacht war, meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Zacharias und seine Frau wohnten nicht in Jerusalem, da war der Tempel. Sie wohnten im Gebiet von Galiläa. Ich habe versucht herauszufinden, in welcher Stadt, aber da steht gar nichts. Aber es steht, es ist eine Stadt, die im Gebirge ist. Also ein Stück weit weg von Jerusalem. Seine Abteilung hatte 2x pro Jahr Dienst für eine Woche und so durfte er ins Allerheiligste, wo ihm eben dieser Engel Gabriel begegnete. Und als er nach Hause kam, was denkt ihr, was hat er gemacht? Danita lacht. Was hat er gemacht? Wagt das niemand zu sagen? Er hat mit seiner Frau geschlafen. Wäre doch viel schöner gewesen, das wäre so wie bei Maria gewesen, oder so wunderbar. Ich denke, er hat mit seiner Frau geschlafen, weil es sein Sohn sein soll, der von seiner Frau kommt. Ich denke, Abraham hat auch versucht, einen Sohn zu bekommen, oder? Selber versucht. Ein Fehltritt gemacht. Eine ganz dumme Geschichte. Abraham hat das sicher gewusst. Zacharias hat das sicher gewusst. Vielleicht hat er sich auch einige Gedanken gemacht. Ich denke, Zacharias war ein intelligenter Mann. Wenn der Engel Gabriel ihm seinen Sohn verheißt und es wirklich Gottes Willen ist, dann könnte er sich ja zurücklehnen. Ich denke, Elisabeth war schon älter und er auch und die Knochen schon etwas steifer, oder? Oh. Soll der Heilige Geist doch das machen, oder? Ah. Was bringt das? Vielleicht hat er gedacht, ich gebe Gott eine Chance. Ich versuche es einmal und wenn es nicht klappt, dann ist es nicht Gottes Wille. Nun, ich denke, es gibt so verschiedene Argumentationen, die im Leben von Zacharias möglich waren. Ich denke, Zacharias konnte seine Frau nicht überreden. Wisst ihr warum? Ja, ganz genau. Wir Männer versuchen unsere Frauen manchmal zu überreden, manchmal gelingt's. Aufschreiben ging wahrscheinlich auch nicht, da seine Frau wahrscheinlich auch nicht lesen konnte. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Frau liebevoll zu überzeugen. Mit Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit. und immer wieder zu versuchen, dass etwas geschieht. Sie wird schwanger. Nachdem sie jahrelang geübt haben und nichts passiert ist und alle schon auf ihn und sie gezeigt haben, was sind das für Dinge? Das ist Passion, denke ich, dran zu bleiben, auch wenn die Zeichen ganz schlecht stehen. Und ich bin daran erinnert an eine Geschichte, die man mir erzählt hat, dass ein ganz frommer Mensch Gott im Gebet immer wieder darum gebeten hat, doch, dass er im Lotto gewinnen möge. Und eines Tages ist es Gott verleidet, dass dieser Mann immer bittet, er möge doch im Lotto gewinnen. Und in der Geschichte erzählt man sich, dass Gott diesen Mann angeschrien hat und ihm gesagt hat, kauf dir doch jetzt endlich ein Los. Und ihr seht, so passiert es manchmal. Wir erwarten etwas von Gott und wir tun nichts dafür. Wir erwarten, dass es einfach geschieht. Ich habe auch schon gebetet, dass Gott mir doch das große Los schicken möge. Aber wenn ich kein Los kaufe, kann es nicht geschehen. Ich denke, dass es andere bei euch gibt oder Menschen unter euch gibt, die sich wünschen, mal Urlaub in Florida zu machen oder ein eigenes Haus zu haben oder irgendetwas. Und die ganz neidisch sind auf andere Menschen. Und die vielleicht im Gebet das formulieren mögen. Aber eigentlich würde es Sinn machen, mal einen Prospekt anzuschauen, oder? Sich Gedanken darüber zu machen. Anzufangen, im Glauben zu handeln. Was bedeutet das, im Glauben handeln? Etwas in Anspruch zu nehmen, das noch nicht da ist. Das ist Glaube, oder? Etwas anzunehmen, das schon da ist, hat mit Glauben gar nichts zu tun. Und ich möchte euch kurz von meinem Flugzeugmotor berichten. Und ich muss sagen, ich bin kein Glaubensheld. Ich habe 12 Monate gekämpft und immer wieder gebetet. Und eines Morgens habe ich meiner Frau gesagt, so, wir fahren jetzt nach Deutschland und bringen den Motor zur Reparatur. Merkt ihr den Unterschied? Ich habe das Geld nicht. Ich weiß auch nicht, was nachher kommen wird. Aber ich habe gesagt, wenn ich den Motor nicht bringe, wer bringt ihn dann? Ich habe 12 Monate gekämpft, am allermeisten mit mir selber. Darauf zu warten, dass vom Himmel her irgend weiß ich was kommt, das bringt wenig. Ich habe mich entschieden, den Motor reparieren zu lassen. Ich kann die Reparatur zwar nicht bezahlen, aber wenn der Motor repariert ist, dann habe ich ein flugtaugliches Flugzeug. Und das könnte man viel besser verkaufen, wie ein Flugzeug, das am Boden steht und dessen Motor kaputt ist und das kein Propeller mehr dran hat und das einfach dasteht wie ein Wrack. Wenn es aber zusammengebaut ist und wieder flugtüchtig ist, dann könnte man es ganz sicher verkaufen. Nun, wie diese Geschichte weitergeht, weiß ich nicht. Der Motor ist jetzt in Deutschland. Mal sehen, was passiert. Aber etwas weiß ich, dass ich etwas Wichtiges und etwas Richtiges getan habe, nämlich den Motor rauszubringen. Und das Resultat lege ich in Gottes Hand. Ich denke, dass viele von euch irgendwelche geheime Wünsche haben. Vielleicht nicht so groß wie ein Flugzeugmotor, vielleicht ganz bescheiden. Aber auch da kommt es darauf an, dass wir den ersten Schritt tun, dass wir die Hand ausstrecken, dass wir bei der Nachbarin vorbeigehen, dass wir einen Besuch machen, dass wir irgendetwas unternehmen. Wenn du einen tollen Beruf erlernen möchtest, dann ist es wichtig zu schauen, welche Dinge dazu können. Musst. wenn du Autofahren lernen möchtest, oder sagen wir anders, wenn du ein Auto fahren möchtest, solltest du dich für die Autofahrschule anmelden. Weil der Fahrausweis fällt nicht vom Himmel. Wenn du fliegen lernen möchtest, dann komm mal zu mir, dann kann ich dir das erklären. Wenn du in die Mission gehen willst, dann lass dir von Gott zeigen, welche Sprache du lernen sollst. Und dann fang an damit. Wisst ihr, in unserem Leben ist es oft so, eigentlich wüssten wir, was dran ist. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir es nur tun. Eigentlich könnten wir heute starten, wenn wir wollten. Aber du kannst natürlich hier sitzen und warten, dass Gott dir alles auf dem Silbertablett serviert, aber dann wird es nicht geschehen, weil Gott kein Automat ist, wo man Gebete reinwirft und Schokolade rauskommt. Es braucht unseren Einsatz. Ich möchte euch kurz erzählen, wie ich damals die Antonov 2 gekauft habe. Ich habe die Flugschule gemacht, ist eine eigene Geschichte. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe allen Leuten erzählt, ich möchte gerne eine Antonov 2 kaufen, im Wissen, dass niemand eine hat. Ist doch gut, oder? Ich würde eine kaufen, aber es hat ja niemand eine. Und eines Tages ruft mir jemand an und sagt, hör mal, ich habe dir eine Telefonnummer von Walter Stunder in Vancouver, ruf den an, der hat eine. Der kann dir helfen, eine zu besorgen. Und dann habe ich mit Gott angefangen zu dealen. Und gesagt, weißt du, das Telefon nach Vancouver ist so teuer, damals. Und ich kann so schlecht Englisch. Und ich kenne Walter Stunder nicht. Und ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. Und ich habe Ausrede um Ausrede um Ausrede gebracht. Bis Gott mir aufgezeigt hat, dass er für mich nicht telefonieren kann. Ich muss telefonieren. Ich muss etwas tun. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Und das ist in meinem Leben immer wieder passiert. Ich habe etwas gemacht und Gott hat ein Wunder geschenkt. Ich habe etwas gemacht und Gott hat ein Wunder geschenkt. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, aber dazu ist der Gottesdienst zu kurz. Aber ich möchte euch ermutigen, euren Teil dazu beizutragen. Also telefonieren müsst ihr in der Regel selber. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens musst du selber telefonieren. Eine Bewerbung für eine neue Stelle schreiben sollst du selber. Ausnahmen bestätigen die Regel. Einen Plan zu haben und den zu Ende zu denken, musst du selber. Ein Ticket für einen Flug nach Albanien zu kaufen, musst du selber. Du musst es mit deiner Kreditkarte zahlen. So. Wenn du willst, dass Wunder geschehen, dann hast du einen Teil dazu beizutragen. Und es sind diese Dinge, die du tun kannst, das sind oft kleine Dinge, die Gott braucht, damit das Wunder dann auch wirklich geschehen kann. Und vielleicht denkst du, ja, das ist alles so schwierig und wenn Matthias das kann, dann ich kann das eben nicht und ich habe nicht die Gabe des Glaubens und ich kann nicht richtig beten und überhaupt. Das braucht viel zu viel Glaube. Das braucht viel zu viel Intelligenz. Das braucht Strategie und Geld und weiß ich was. In Epheser 2,10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, okay, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also etwas ganz Einfaches. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Und wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. So einfach ist das. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar, wenn wir in ihm sind, wie er in uns ist. Und wir darin Jünger Christi sind. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist ein wichtiger Teil der Weihnachtsbotschaft, die Gott dir schenkt. Nimm diese Verheißung Gottes an, dass er aus deinem Leben etwas ganz Besonderes machen möchte. Du bist für ihn nicht 0815, sondern 007. Ah, du glaubst es nicht? Jeder von euch ist ein Original. Und diejenigen, die das entdecken, die merken Stück um Stück, dass Gott aus deinem Leben etwas ganz Besonderes machen möchte. Er wird die Werke, die er vorbereitet hat, in dir nur dann vollbringen können, wenn du auch deinen Teil dazu beitragst. Für mich auch sehr wichtig ist, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen. Es ist so wichtig, dass wir gläubige Menschen um uns herum haben, Freunde, die uns bei der Umsetzung helfen. Denn ich kann nicht alles alleine. Ich bin so froh, habe ich meine Frau, meine Kinder und weitere Freunde, die überall dort sind, wo es mir nicht möglich ist, etwas zu tun. Aber alles, was ich kann, was Gott mir die Talente geschenkt hat, das möchte ich tun, damit die Wunder in meinem Alltag auch geschehen dürfen. Und darum hat Gott auch die Talente nicht nur mir geschenkt, sondern euch allen. Darum brauche ich euch alle, dass wir zusammen Gemeinde, damit wir zusammen hier in Horgen etwas Licht bringen dürfen. Die Talente sind dir geschenkt. Und vielleicht denkst du, ja, das tönt alles gut, aber Matthias ist etwas verrückt, was er uns da lehrt. Ja, du hast recht, es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist nicht normal. Normal ist, ruhig zu sein, den Schnabel zu halten. Genau. War Maria und Josef verrückt, sich zu diesem Kind zu stellen? Vielleicht hätten sie zu einer Abtreibungshexe gehen können und niemand hätte was gemerkt. Es war auch verrückt, dass sie den Weg nach Ägypten rechtzeitig unter die Füße genommen haben, um den Herrschern des Herodes zu entkommen. Es war verrückt, was Jesus und seine Jünger ihm wieder getan haben. Petrus, der auf dem Wasser lief, oder die 70, die das Evangelium vom Reich Gottes verkündet haben. Und wenn ihr die Bibel anschaut, ist die ganze Bibel fast voll von verrückten Menschen, von Menschen, die sich verrücken ließen in eine andere Dimension, die für unser normales Denken verrückte Dinge gemacht haben. Und ich weiß, was in den meisten von uns jetzt vorgeht. Wir entwickeln Entschuldigungen. Warum? Warum nicht ich und warum nicht jetzt und warum jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt ist und warum das nicht geht. In 1. Timotheus 4, 12 bis 16 steht, niemand, das sagt Paulus seinem guten jugendlichen Freund Timotheus, niemand soll dich deiner Jugend wegen geringschätzen. Nein, sei vielmehr ein Vorbild für die Gläubigen in Wort und Lebensführung, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit. Nun könnten einige von euch sagen, ich bin ja nicht mehr jung, ich bin nicht zu jung, sondern ich bin zu alt. Ich kann das nicht mehr. Und die Liste der Entschuldigungen füllt Bücher. Nein, das machen wir nicht. Ich möchte weiterlesen, was Paulus dem Timotheus mitgibt, weil ich das euch auch mitgeben möchte. Kümmere dich um die Lesungen, das waren die Predigten damals, als sie vorgelesen haben aus der Bibel, um die Ermahnung und die Unterweisung, bis ich komme. Vernachlässige nicht die dir eigene Gabe, die dir verliehen worden ist, durch prophetischen Zuspruch und das Handauflegung und der Handauflegung des Ältestenrates. Und dann sagt Paulus zu Timotheus etwas. Lass deine Sorgen sein. Das sei dein Anliegen. So werde deine Fortschritte, so werden deine Fortschritte für alle sichtbar werden. Und dann sagt er ihm, gib Acht auf dich und auf die Lehre. Bleibe bei all dem. Und wenn du dies tust, so wirst du dich selbst retten, als auch alle, die dich hören. Das ist unsere Aufgabe. Nicht irgendwelche große Dinge machen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und dazu braucht es Mut. Mut, etwas zu wagen. Sei also bereit, alles zu wagen. Mein Vater hat mir, als ich 35 Jahre alt war und die Ausbildung als Pilot beginnen wollte, einen Ratschlag gegeben. Er hat gesagt, probier's. Wenn du es nicht schaffst, kannst du sagen, ich habe es wenigstens probiert und es hat nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, ich selber habe in meinem Leben viele Dinge nicht gemacht, weil ich Angst hatte, man könnte mich auslachen, ich könnte mich blamieren und ich könnte versagen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte, es könnte nicht gelingen. Und so glaube ich, dass viele Menschen nicht in ihre Berufung hineinkommen, weil sie Angst haben, sich zu blamieren. Weil sie Angst haben, sie könnten ausgelacht werden. Weil sie Angst haben, andere könnten sie nicht verstehen und könnten sie fertig machen. Aber spielt das eine Rolle? Sei bereit, dich täglich zu blamieren. Es lohnt sich. Sicher? Letzten Freitagmorgen ist Reinhard Bonke verstorben. Ich weiß nicht, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Ein ganz bekannter Evangelist in Afrika. Er war bereit, sich zu blamieren. Immer und immer wieder. Seine Botschaft war eine ganz, ganz einfache. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Jesu Christi, das war immer wieder Zentrum seiner Botschaft. Und er hat große Dinge vollbracht. Und es sind auch gewisse Dinge gewesen in seinem Leben, die nicht funktioniert haben. Er hat zum Beispiel ein Riesenzelt bauen lassen, das schon, glaube ich, beim ersten oder zweiten Mal aufstellen, dann in 1000 Stücke gerissen wurde von einem Wind. Und viele Leute haben gesagt, seht ihr, seht ihr, seht ihr, da ist auch nur ein Mensch. Klar ist er nur ein Mensch. Klar, er wollte auch nichts anderes sein. Er war bereit, diese Blamage auf sich zu nehmen. Und er hat nicht andere Menschen beschuldigt, als dieses Zelt in 1000 Stücke zerrissen wurde. Also hat er das auf sich genommen. Ich hatte das Vorrecht, Reinhard Bonke vor diesem Vorfall kennenzulernen. Auf eine ganz besondere Weise. Nicht an einer Konferenz, nicht an einem Meeting, sondern ich durfte mit ihm 2 Stunden lang einen Waldspaziergang machen, ganz alleine. Und ich habe in diesen 2 Stunden einen Menschen kennengelernt, der demütig war, der geglaubt hat und der die Welt verändert hat. Und ich denke einfach, das ist so wichtig, dass wir nicht glauben, wir hätten es. Ich habe es nicht, du hast es nicht. Und trotzdem haben wir etwas. Nämlich den Glauben, den Gott uns schenkt, damit sein Reich hier gebaut werden darf. Und wir sind nicht alles Mähdrescher, sondern manchmal schneiden wir halt mit einer Schere die Ähren. Und manchmal geht das ganz furchtbar langsam. Aber das spielt keine Rolle. Und ich möchte mir ganz besonders eben auch dieses Wort vom Blut und dieses Wort vom Kreuz immer wieder merken. Es geht nicht darum, dass es uns gut geht und dass es uns wohl ist und dass wir eine schöne Gemeinde haben und dass hier immer am Sonntag geheizt ist und alles wunderbar ist. Ich bin in vielen Gemeinden gewesen in Osteuropa. Da war es kalt, aber der Geist Gottes war da. Und die Menschen hatten Freude in ihren Herzen. Und so wünsche ich euch einfach, dass ihr mit mir demütig eure Berufung immer wieder sucht. Und wenn euch Gott auffordert, etwas zu tun, was nicht Standard ist, dann tut's. Es lohnt sich. Im 2. Korinther 12 heißt es, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Also nicht die, die große Worte machen, sondern die, die in Demut dienen. Und das Blut Christi über unserem Leben rühmen. Ich möchte das einfach euch weitergeben, auch als Herausforderung, gerade für die Weihnachtszeit. Ist so wichtig. Und wir werden jetzt dann noch 2 Lieder singen. Stefan wird übernehmen. Ich weiß die Lieder schon, die Texte. Das zweite heißt How Great is Our God. Wie groß ist unser Gott. Aber wisst ihr, das können wir singen und auf den Stühlen hocken bleiben. Und dann sind es nur Worte. Wenn du aber das mitnimmst, was ich heute versucht habe, dir weiterzugeben, den Beitrag zu leisten, der notwendig ist, dass Gott ein Wunder tun kann in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Freunden, dann wird es geschehen.